Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Und ich freue mich wie immer hier begrüßen zu dürfen im Studio Yusuf. Hallo Yusuf.
Hallo Christian, schön, dass du wieder da bist. Ich muss sagen, alleine macht es mir wirklich nicht so viel Spaß.
Ich freue mich auch sehr. Letzte Woche konnte ich ja leider nicht, da musstest du das ohne mich machen. Dieses Format lebt einfach vom Austausch, oder? Also das macht nur Spaß, wenn man im Dialog steht.
Eindeutig. Also man sieht es auch an den Zuhörerzahlen. egal, ob es du machst oder ich es mache, es hören nicht so viele Leute zu, wenn sie jeder alleine macht. Aber wenn wir es zusammen machen, sind die Hörerzahlen deutlich besser.
Sehr gut. Also, dann gehe ich mal davon aus und hoffe, dass auch heute wieder die Zahlen durch die Decke gehen werden. Wir haben uns auch ein interessantes Thema, wie ich finde, ausgesucht für den Einstieg, was sicherlich auch für sehr viele Menschen da draußen interessant sein dürfte. Wir hatten es ja schon mal angesprochen. Es geht um die Auswirkungen von generativer KI auf den Arbeitsmarkt, genauer gesagt auf die Auswirkungen auf Einstiegsjobs für junge Arbeitnehmer. Und da gibt es jetzt eine neue Studie, ich glaube von der Harvard University, Stanford ist es, Entschuldigung, genau, dass in stark KI-exponierten Berufen die Beschäftigung von jungen Menschen, so 22 bis 25, in den letzten 3 Jahren um etwa 13% gesunken ist. Und davon gibt es auch wieder besonders betroffene Berufsgruppen, nämlich Softwareentwicklung und Kundendienst. Also das bestätigt ja mehr oder weniger das, was wir schon so ein bisschen auch vor ein paar Wochen mal besprochen hatten in einer früheren Ausgabe. Und die Frage ist jetzt auch gerade, wenn man sich jetzt als junger Mensch um einen Job bemüht oder überlegt, was möchte ich denn überhaupt mal später machen? Was kann man da dann für Schlüsse ziehen? Wie würdest du das sehen?
Also vielleicht solltest du dann Installateur werden oder sowas.
Ja, oder Krankenpfleger, ne?
Also Krankenpfleger, also irgendwas Handwerkliches. Ich muss sagen, diese Studie, das ist jetzt die erste brauchbare Studie, könnte man sagen, von Stanford. Es gab ja schon viele so halb relevante Studien in den vergangenen Monaten, wo diese Indizien quasi schon da waren, dass eben gerade für jüngere Leute der Einstieg nicht mehr ganz so easy ist. Also gerade diese ganzen Uni-Abgänger, die dann den ersten richtigen Job suchen, für die wird es immer schwieriger. Weil natürlich das Uni-Wissen ist jetzt nicht so das Relevanteste. Also früher hat man die halt eingestellt und dann hat man denen halt irgendwie 5 Methoden, die du an der Uni lernst, und dann hat er das durchgerechnet. Ja? Und dann hast du halt die jungen Studenten da quasi missbraucht für dumme Berechnungen oder Präsentationen oder Aufbereitungen oder für Dinge, die du alleine nicht tun wolltest. Und die Jungen haben natürlich davon gelernt und haben da irgendwie den Know-how-Transfer irgendwie mitbekommen, weil sie recherchieren mussten, weil sie sich einarbeiten mussten und halt ihre theoretische Erfahrung in der Praxis einsetzen konnten. Und das fehlt jetzt ein bisschen, ja. Weil natürlich diese Aufgaben von einer KI gut übernommen werden können. Und dass es gerade irgendwie Softwareentwicklung und Kundendienst irgendwie trifft, ist natürlich sehr bezeichnend, weil gerade diese Junior-Softwareentwickler, da kann halt tatsächlich ein ChatGPT oder jeder KI-Bot kann besser entwickeln als ein Junior-Softwareentwickler. Und das, was er eigentlich tun sollte, der Softwareentwickler, und zwar Code-Review und bewerten, ob das gut oder schlecht ist, das kann halt der Junior-Softwareentwickler noch nicht, weil er halt noch nicht die Erfahrungen gemacht hat und nicht weiß, warum das irgendwie in ein Dead-End führt oder ob das sicher ist oder nicht. Und das ist ein bisschen ein Dilemma, weil wenn man das jetzt weiterdenkt, es kommen keine guten Softwareentwickler mehr nach, oder diese Softwareentwickler, also die Juniors, fangen irgendwie selbst irgendein Business an und versuchen irgendwie mit Vibe Coding oder sonst irgendwas irgendwelche Startups zu gründen oder neue Unternehmungen zu machen und sich dort das Know-how anzueignen. Aber theoretisch hast du jetzt einen ziemlich harten Cut quasi in den Nachwuchs sozusagen. Und das wird nicht nur in Softwareentwicklung so sein, sondern auch in ganzen Kundensupport, ja, alles, was irgendwie kundenseitige Kommunikation ist. Ja, entweder übernimmt das früher oder später sowieso irgendwann irgendwie der Agent und sozusagen diese Linie, die wir jetzt sehen, das ist jetzt nur der Anfang. Das heißt, die 22- bis 25-Jährigen, da fängt es jetzt an, weil halt die KI gerade jetzt soweit ist. Und vielleicht im nächsten Jahr werden es dann vielleicht irgendwie die 26- bis 30-Jährigen, das heißt in der ersten Stufe, die schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, die wird es dann rausfiltern und dann geht es halt immer weiter rauf, bis dann nur noch mehr die Pop of the Pops übrig sind, ja, die erfahrenen Granten, die quasi alles dann auf sich konzentrieren und dann halt auch immer höhere Gehälter verlangen können, weil sie halt viel mehr leisten. Aber ich weiß nicht, wo das hinführt. Also ich glaube, für junge Leute heißt es jetzt einfach Eigeninitiative ergreifen und selbst Dinge aufbauen. Und gerade im deutschsprachigen Raum wäre das vielleicht tatsächlich gar nicht schlecht, weil diese ganze Pipeline von Studenten, die dann irgendwann bei BMW, VW, KPMG, Boston Consulting oder sonst irgendwo in irgendwelchen Buden landen, dort irgendwie verheizt werden und dann wieder ausgespuckt werden aus diesen Unternehmen, da kommt nichts Innovatives mehr nach. Ja? Also die kommen rein, gehen in diese Konzernwelt und in der Konzernwelt werden sie quasi verkorkst, ja? Unbrauchbar für die Startup-Welt. Vielleicht irgendwie noch als Co-Founder irgendwo noch aufgenommen, weil sie halt dann doch irgendwie nur 2 Jahre dort irgendwie was mitgenommen haben. Aber es wäre wahrscheinlich gar keine schlechte Idee, hier vielleicht so eine Art Venture Capital Fonds oder Startup Fonds irgendwie zu gründen, der dann genau diesen jungen Leuten irgendwie Kapital gibt, um diese neue Startup-Welt, nächste Generation zu entwickeln. Aber ja, weiß nicht, hast du alternative Lösungen dafür oder Vorschläge, wie man das Problem fixen könnte?
Also es gibt ja generell immer die Empfehlung, so allgemein zu sagen, sei offen, entwickel dich weiter, ständige Weiterentwicklung, ja, ohne dass es jetzt irgendwie genau spezifiziert wird. Was auch immer wieder angeführt wird, ist, dass es Dinge gibt, die halt die KI noch nicht und wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht ersetzen kann. Das sind alles so zwischenmenschliche Soft-Faktoren, ja, also wie Zusammenarbeit, richtige Kommunikation und so weiter. Also was weiterhin auch, glaube ich, in manchen Berufen wichtig sein wird. Wahrscheinlich kommt es darauf an, sich zu überlegen, wie kann ich diese Fähigkeiten, die eben auch weiterhin auf Menschen fokussiert sein werden, wie kann ich die verbinden mit dem, was mich interessiert, oder wie kann ich vielleicht KI für mich nutzen und es mit meinen persönlichen Soft Skills verbinden, ja, und das noch gepaart eben mit der Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln, weil die Dynamik, die wird halt immer weiter zunehmen. Und das sind jetzt natürlich sehr allgemeine Empfehlungen. Natürlich kann man auch sagen, ich wähle ein Berufsfeld, in dem mit großer Wahrscheinlichkeit KI erstmal überhaupt keine Rolle spielen wird. Ja, also wir hatten es ja schon angesprochen, Pflege zum Beispiel, ja, aber auch Erziehung, Soziales, oder auch Installateur. Das sind alles Dinge, die kann man natürlich, wenn man sich distanzieren will oder wenn man sich davon abkoppeln will, die kann man auch wählen. Ja, also ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen individuell, ja, auch von den eigenen Präferenzen abhängig. Ich sehe halt nur, sagen wir, für die Unternehmen das Problem, wenn sie jetzt sich den Nachwuchs so ein bisschen abschneiden durch Einsatz von KI, was sicherlich für bestimmte Tätigkeit sinnvoll ist. Ich meine, die Juniors von heute sind eben die Seniors von morgen. Aber ohne Juniors habe ich halt irgendwann auch keine Seniors mehr. Das heißt, die müssen schon auch schauen, dass sie sich so einen Pool von Mitarbeitern, die eben auch dann ja irgendwann so weit sind, ins Management zu kommen oder in Expertenpositionen, die müssen sich halt aufbauen und sicherstellen. Da darf man jetzt nicht den Fehler machen und zu sagen, ja, wir machen jetzt alles mit KI. Also das wird sich aber ausbalancieren. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt da irgendwie eine Katastrophe aufkommen sieht. Ich glaube, das wird sich alles einpendeln, wie so vieles in der Vergangenheit. Und dass es dann eben zu einer neuen Normalität wird, mehr oder weniger. Ja.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, also was man halt immer nicht so ganz berücksichtigt, ist halt die Zukunft. Ne? Also du hast es jetzt teilweise angesprochen, was die Unternehmen, die Juniors von heute sind die Seniors von morgen, aber jetzt für ein Land gesprochen oder halt für ganze Regionen gesprochen, sagen wir mal Europa, wir sind halt kein rohstoffreiches Land, also weder Österreich noch Deutschland. Das heißt, wenn wir zukunftsträchtig sein wollen, müssen wir Branchen aufbauen, die eine gewisse Technologie oder halt irgendeinen Mehrwert liefert, ja, die nicht abhängig ist von irgendwelchen Rohstoffen, und du kannst jetzt nicht allen Jugendlichen oder Studenten sagen, so, wer ist jetzt Installateur oder Solartechniker oder weiß ich nicht, Klimatechniker und oder Pfleger. Ja, natürlich werden wir viele Alte haben und wir brauchen die Pfleger und wir brauchen auch die Installateure und all das, aber wir brauchen auch eine Hightech-Industrie. Und die haben wir sowieso schon nicht. Und jetzt wird es sogar noch viel schlimmer, wenn wir schon unsere Juniors, also quasi den Nachwuchs, die top ausgebildet aus den Universitäten rauskommen, die nicht weiterentwickeln können, dann wird es in der Zukunft noch düsterer ausschauen mit Hightech. Das heißt, du musst irgendwie es schaffen, diese jungen Leute zu mobilisieren, dass sie ihre Innovationskraft nutzen und vielleicht auch die Tools, die jetzt da sind mit KI und dergleichen, halt verwenden, um komplett neue Bereiche zu schaffen oder eine Industrie zu schaffen, die vorher nicht da war. Wie gesagt, Dienstleistungssektor, ja, mag schon sein, ist sicher auch relevant, aber du brauchst halt auch Abnehmer für eine Dienstleistung. Ja? Und was nicht passieren wird, ist, dass wir hier in Europa die geilste Dienstleistung bauen und dann irgendwie weltweit exportieren. Also das und dann sind wir wieder beim Binnenmarkt und der Binnenmarkt ist schrumpfend, weil wir halt immer älter werden. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Abwärtsspirale, die jetzt von außen durch die KI-Entwicklung negative Auswirkungen auf Europa haben wird. Und um dem entgegenzuwirken, muss man irgendwas aktiv tun, weil ich glaube nicht, dass das sich von alleine löst. Also du musst, glaube ich, tatsächlich irgendwelche Anreize schaffen, dass diese jungen Leute Dinge bauen und vielleicht Technologien schaffen oder entwickeln und ihre Innovationskraft irgendwie da entfalten, ihre Jugendliche, damit sich was ganz Neues entwickelt. Ja, weil das haben wir in der Vergangenheit verpasst, weil die Großkonzerne diese ganzen Leute gefressen haben. Ja, also die richtig guten Leute sind aus den Unis raus, sind dann irgendwo bei VW gelandet und nach 18 Jahren Ingenieurwesen bei VW kommt er jetzt drauf, oh, Elektromobilität ist jetzt scheiße, funktioniert nicht und jetzt wird er entlassen und kann aber nur Motorentechnik. Ja. Also du hast eigentlich einen wiffen, super schlauen Typen irgendwie normalisiert und spuckst ihn jetzt wieder aus in den Markt. Und das darf jetzt nicht wieder passieren. Nicht mit KI und nicht mit eben einer weiteren Technologie, wo wir nicht einmal die Profiteure davon sind. Ne? Also weil es werden die amerikanischen Konzerne sein, die hier die Profiteure sind. Und deswegen entweder die Unternehmen müssen aktiv werden und sagen, so ist mir wurscht, ich nehme den jetzt trotzdem. Und wenn ich den jetzt nur da sitzen habe und der soll sich mit ChatGPT spielen und irgendwas Neues bauen, oder dass man irgendwie Kapital schafft, um neue Unternehmungen überhaupt zu gründen?
Ja, also du sprichst dir die Makroebene an. Also ich glaube, dass da natürlich auch der Staat und die Gesellschaft in der Pflicht sind, um da entsprechende Anreize zu setzen. Wie schwer das ist, dass sich der Staat in irgendeine Richtung bewegt, das sehen wir heute jeden Tag. Da bin ich jetzt noch nicht so überzeugt, dass das klappen wird. Aber ich sehe auch so zwei Dinge da nochmal. Also ich sehe Chancen im doppelten Sinne. Also ich finde es gut, dass vielleicht durch diese Entwicklung ein gewisser Anteil der Menschen sich dafür entscheiden wird, wieder, sagen wir mal, ich nenne es mal, und das ist nicht abwertend gemeint, in bodenständige Berufe zu wechseln. Ja, also die, von denen wir heute wirklich zu wenig haben. Ja, im Bereich Handwerk, im Bereich Pflege, ja,
Fachkräfte.
Hands-on-Bereich, ja, so, das brauchen wir, und die sind, ohne die geht's nicht. Und die anderen, da sehe ich auch wiederum mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass sie entsprechende Angebote in den großen Unternehmen bekommen, aber eben auch, du hast ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, dass wir die Bereitschaft steigern, der Menschen was Eigenes zu gründen, was aufzubauen. Und nicht zu sagen, automatisch, ich werde irgendwo Angestellter, ja, oder ich gehe in irgendein Unternehmen, sondern ich habe eine Idee, und die treibe ich jetzt voran, weil an Ideen mangelt es ja in unseren Ländern nicht. Ja. Wenn man sich mal die Anzahl der Patente anschaut, da sind wir immer noch Spitze weltweit, also zumindest in der Spitzengruppe. Das Problem ist ja immer, praktisch zu einem wirtschaftlichen Produkt dann zu kommen, das auf die Straße zu bringen, ja. Also das muss besser funktionieren. Das sind zum Beispiel Amerikaner viel besser als wir. Deshalb sind die ja auch in vielen Bereichen so führend. Und das sind Dinge, ich glaube, wenn wir die so ein bisschen anstoßen, dann könnte das was werden, ja. Sehe ich so. Genau, aber wir können spekulieren, die Zeit wird es erweisen. Ja, meistens wird es weder schwarz oder weiß, sondern irgendwas dazwischen. Und so wird es in diesem Fall höchstwahrscheinlich auch sein, denke ich mal. Ja, trotzdem muss ich sagen, ich bin froh, dass ich keine 20 mehr bin und dass ich dieses Problem nicht zu beantworten habe für mich persönlich. Aber ist mir natürlich nicht egal, was mit den jungen Menschen oder mit dem Land passiert. Da wollen wir natürlich schon auch schauen, dass da alle eine möglichst gute Zukunft irgendwie haben. Aber ich denke, die Voraussetzungen sind so schlecht, gar nicht. Ja, ja, von daher harter Cut zu einem anderen Thema. Denn eines der größten oder höchst bewerteten Unternehmen, oder ist es sogar das höchst bewertete Unternehmen?
Das höchste Unternehmen weltweit, ja.
Okay, ist nämlich Nvidia. Und da gab es jetzt Quartalszahlen. Wie sind denn die ausgefallen? Wie würdest du es bewerten? Du bist ja mal so ein bisschen kritisch gewesen in der Vergangenheit, was Nvidia angeht. Hat sich das geändert, oder?
Ich hab's gesagt. Ich hab's doch gesagt. Also ich rufe aus Peak Nvidia. Ich hatte vor Monaten schon gesagt, dass diese Rallye nicht ewig weitergehen kann. Ich lag in vielen Dingen falsch. Ich habe auch unterschätzt, wie gut Nvidia parallel Pipelines aufbauen kann. Aber wenn man sich jetzt die Entwicklung von Nvidia anschaut und auch die Quartalszahlen, also nur mal, damit man das irgendwie in den Kontext setzt, die haben 46,7 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das ist eine Steigerung von 55,6%. Also na, gegenüber des, ja, also das, das ist schon massiv, diese Steigerung. Ne? Also sie sind im Verhältnis zum letzten Jahr sind sie 55% gewachsen, und das eben bei 46 Milliarden Dollar Umsatz.
Quartalsumsatz.
Quartalsumsatz, genau. Ja, ja. Das heißt, die haben eine Runrate von 100 Milliarden. Ja, also 200 Milliarden, entschuldige. Ja. Mhm. Und bei 200 Milliarden machen die auch noch Profite. Also die haben hier ein Net Income pro Quartal bei 26,4 Milliarden Gap. Also nach, also mit allen Incentives quasi rausgerechnet. Operating Income 28 Milliarden, aber Gap 26 Milliarden. Also und das sind nochmal, also die Profitmarge liegt bei 56,5%. Also das ist ein extrem profitables Unternehmen. Trotzdem, es ist auch das Unternehmen mit der größten Bewertung. Es ist über 4 Billionen, also es sind 4 Billionen Unternehmen. Das heißt, es ist ja größer als der gesamte DAX und alle europäischen Unternehmen zusammen. Ja. also das ist das ist schon sehr bezeichnend. Und dafür, also dass es das größte Unternehmen der Welt ist, immer noch 55% Wachstum zu haben, werden alle sagen, das ist der Grund, warum es so erfolgreich ist. Aber wenn man dann im Detail reinschaut, dann sieht man einfach, dass es quasi einen gewissen Hard Cap gibt. Weil 55% Wachstum, ja, letzten Quartal waren es noch 69%. Also Quartal über Quartal sind es dann nur noch mehr 6,1%. Also vom letzten Quartal auf dieses Quartal ist die Steigerung vom Umsatz nur mehr 6,1%. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, aber das lag vielleicht an dem China-Geschäft, weil ja der Trump irgendwie da herumgeeiert hat mit diesen H20-Chips und dann durfte die keinen einzigen Chip quasi in die USA verkaufen. Und selbst wenn sie sie verkauft hätten, hätten sie irgendwie noch was abgeben müssen. Das mag schon sein. Trotzdem, da sind da noch 2 Milliarden Unterschied, da sind wir dann vielleicht bei 8 oder 9%. Aber es ist dann es ist Single Digits, nur noch mehr, das Wachstum. Und wenn man sich dann im Detail nochmal quasi die Bereiche anschaut, das Data Center Wachstum ist unter 5% gewachsen. Ja. Jetzt berichten wir ja auch jeden Tag, oh, es wird neues, das Data Center Wachstum ist unendlich und jeden Tag kommen da Gigawatt große Rechenzentren rein. Aber es gibt natürlich Limitierungen und da sind wir jetzt gerade da. Viel schneller als es jetzt geht, wird nicht passieren, aus mehreren Gründen. Erstens, die größten Kunden von Nvidia sind nun mal die Hyperscaler. Das heißt Google, Microsoft, Amazon, Meta. Und vielleicht noch ein bisschen Apple und dann gibt es noch X und was auch immer. Und die zwei größten Kunden machen schon mal fast 50, also über 40% des Gesamtumsatzes aus. Wenn man die Top 3 nehmen würde, sind wir bei über 55%. Das heißt, mehr als die Hälfte des Umsatzes kommt von 3 Kunden. Bei jedem anderen Business würde man jetzt sagen, okay, das ist wirklich ein Klumpenrisiko. Und jetzt ist es aber so, dass diese 3 Kunden, die können auch nicht viel mehr ausgeben, weil der Datacenter-Ausbau passiert, kann nicht viel schneller gehen, weil die limitierenden Faktoren sind nicht mehr die Chips, sondern es ist Strom, Wasser, Location, der Bau, die Standards, die man da erfüllen muss, die ganzen Switcher, die man dazu bauen muss, die Racks, die man, die ganzen Batterien für die Data Center. Also viel schneller geht es auch gar nicht. Und selbst wenn es schneller ginge, diese Hyperscaler investieren schon fast ihren gesamten Cashflow quasi in dieses Data Center Business. Und ich denke nicht, dass irgendeiner von den Investoren oder halt die Börse möchte, dass Google oder Amazon mehr als ihren eigenen Cashflow investiert, das heißt auf Schulden Datacenter aufbaut, solange es nicht einen direkten Return gibt. Das heißt, die Limits sind der Cashflow der Hyperscaler und da kommen wir vielleicht noch einmal auf eine Verdoppelung. Ja? Also selbst wenn jetzt die Hyperscaler noch viel schneller wachsen und noch einen viel größeren Cashflow rauskriegen, dann könnten sie theoretisch mehr in den nächsten Quartalen mehr GPUs kaufen. Aber dann wäre auch nicht genug Strom da, um diese GPUs zu betreiben. Und dann wäre wahrscheinlich genug Beton da, um diese Datacenter zu bauen. Es geht ja sogar schon so weit, dass Meta, ich meine, die haben jetzt angekündigt, die bauen jetzt Zelte. Und weil das Datacenter, der Datacenter-Ausbau nicht so schnell geht, die bauen jetzt Zelte und da stellen sie dann ihre GPUs rein. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es ist wie ein Flüchtlingslager für GPUs. Ja?
Das habe ich noch nicht gehört. Echt? Das
ja. Ja, also ja, nachdem das alles wassergekühlt ist, sind jetzt die Außentemperaturen jetzt auch nicht so relevant, ja. Aber es ist doch relevant, ja. Aber und wenn man das jetzt alles berücksichtigt, das heißt, das Wachstum kann einmal nicht so schnell weitergehen. Und jetzt haben sie natürlich in der Vergangenheit, Nvidia war sehr findig und ich habe ja die letzte, ich glaube vor zwei Folgen habe ich gesagt, okay, ich habe mich geirrt. Sie haben jetzt doch wieder neue Produkte rausgebracht und das könnte tatsächlich der Game Changer sein. Aber wenn man sich die Dimensionen anschaut, also man müsste jetzt wirklich Millionen von Robotern bauen, damit das auch nur ansatzweise ähnliche Dimensionen erreicht wie diese GPUs. Und selbst wenn diese Millionen von Robotern gebaut werden würden, sind die Margen nicht so hoch. Das heißt, die Bewertung von Nvidia, wie sie aktuell ist, kann eigentlich nur noch mehr runtergehen. Und auch das Wachstum von Nvidia kann eigentlich nur gleich, also es ist noch immer ein Top-Business und druckt Geld, ja, keine Frage. Aber es gibt ja auch mehrere weitere Faktoren. Also auch die Hyperscaler, die entwickeln ihre eigenen Chips. Also es gibt Druck aus mehreren Richtungen. Die haben sich halt auch ein bisschen zu viel rausgenommen, Nvidia. Also indem sie zu teuer die Sachen verkauft haben. Das hat irgendwie eine neue Industrie angestachelt. Die Hyperscaler haben angefangen, selbst Chips zu bauen. China, durch den politischen Druck, ist er einer der größten Abnehmer. China jetzt natürlich komplett irrelevant geworden. Dort bauen sie auch ihre eigenen Chips mittlerweile. Auch Ankündigung, Alibaba hat jetzt auch einen neuen Inference-Chip in der Planung. Und Alibaba war einer der besten Kunden von Nvidia. Also das fällt auch alles weg. Es koppelt sich China ab, es koppelt sich die Hyperscaler ab und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt, deswegen sage ich Peak Nvidia. Ich kann mich natürlich wieder irren, weil es ist natürlich eine gehypte Aktie und ist natürlich in all den ETFs überproportional vertreten. Das heißt, jeder Euro, den ihr irgendwie in einen MSCI World steckt, gehen irgendwie 6 Euro in Nvidia rein. Das heißt, das hält den Kurs sicher noch stabil, aber on a long run, wenn da irgendwann im nächsten Quartal klar wird, okay, das Wachstum stagniert oder bleibt gleich, aber dann wird es einen massiven Sellout geben und dann schaut die Welt ganz anders aus. Aber ich meine, man sieht, Nvidia tut alles, um dem vorzubeugen. Also und ich glaube, einer der Themen das könnte man jetzt auch gleich hier hernehmen. Das ist, glaube ich, diese neue Plattform, die sie jetzt auch rausgebracht haben, diese Jetson Thor. Und das ist letztendlich so eine Art AI, also für so ein Mainboard oder Brain für Robotik. Ja?
Im Prinzip wie so ein Baukasten, ja, für den KI-Baukasten für On-Edge AI für Roboter, ne?
Genau. Also ja. Ich glaube, du kennst die Zahlen ein bisschen besser. Du kannst mal kurz sagen, was die da dazu gesagt haben.
Und, ja. Also ich kann was zum Preis sagen. Es gibt ja so ein Jetson AGX Tor Developer Kit für, finde ich, auf den ersten Blick erschwingliche $3,499 erhältlich. Ja, fast schon vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für den einen oder anderen. Und dann gibt's noch Nvidia Jetson T5000 Module, die sind ab $2,999 verfügbar. Allerdings muss man da mindestens 1000 Einheiten abnehmen. Oder für 1000 Einheiten verfügbar. Ich weiß nicht, ob das heißt. das wäre dann nicht so ein gutes Weihnachtsgeschenk. Aber Spaß beiseite. Das Ganze ist natürlich jetzt schon spannend, weil es klingt danach, dass man mit überschaubarem Aufwand die nötige KI einkaufen kann, die nötige KI-Kapazität, um eben Roboter für verschiedene Zwecke, auch humanoide Roboter, zu erstellen. Mhm. Und ja, das Ganze bietet, zumindest laut den Angaben, die wir bei Nvidia gefunden haben, sehr viele verschiedene Einsatzbereiche, wie zum Beispiel chirurgische Assistenten, smarte Traktoren, Lieferroboter. Das sind ja auch Dinge, die Amazon zum Beispiel oder andere immer mal wieder probieren, oder auch tatsächlich visuelle KI-Agenten. Ja, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ich meine, ich finde die Idee ganz gut. Also was Nvidia hier jetzt macht, sie setzen quasi auf die Innovationskraft des Marktes. Sie bringen hier so ein Developer-Kit raus für 3.500 Euro und da ist ein Blackwell-Chip drinnen. Ja, also es ist jetzt quasi geschenkt. Ja, da kriegst du 2.000 Teraflops an Berechnungsmöglichkeiten rein. Das heißt, du könntest das Ding auch als Computer, als GPU verwenden, ja. Falls es dir zu blöd ist, irgendwie diese Rechner zu bauen. Das hat auch irgendwie Interfaces mit USB und hat halt irgendwie Monitoranschluss und alles Mögliche. Also ist natürlich dafür gedacht, dass du es für Robotik baust, ja. Aber in Wirklichkeit könntest du das jetzt auch als Development-Kit für deine lokalen AI-Anwendungen machen. Und das Ganze ist natürlich optimiert für Robotikanwendungen, also und für AI-Computleistungen, und ist natürlich viel schneller als ein CPU. Also es ist schon dafür gedacht, diese Robotikwelt irgendwie voranzutreiben. Und das ist quasi, glaube ich, die Wette, die jetzt hier Nvidia eingeht. Sie bieten ein kostengünstiges Board an mit einer GPU drinnen, das du überall verbauen kannst als Brain quasi für deine Roboter oder für deine robotischen Anwendungen. Und dann kannst du quasi so einen, wenn du noch diese ganzen anderen, den Roboter rundherum nimmst, ja, der kostet vielleicht auch nochmal 2.000 Dollar. Das heißt, du hast für 5.000 Dollar eigentlich einen funktionierenden Roboter, der genauso leistungsfähig ist wie diese chinesischen Modelle, die derzeit schon verkauft werden, ja. Oder teilweise vielleicht schon so gut sind wie diese Boston Dynamics Roboter.
Ja, also, und das kannst du halt mit überschaubarem Aufwand dann zusammenbasteln. Ne? Du hast verschiedene Komponenten, die du nutzen kannst. Du hast den kompletten Nvidia Software Stack. Du kannst zum Beispiel Nvidia Holoscan verwenden für Sensorverarbeitung. Du kannst aber auch generative KI-Frameworks und Reasoning-Modelle wie Llama oder Gemini verwenden. Mhm. Plus, du hast halt ein starkes Ökosystem von verschiedenen Hardware-Partnern. Du kannst also dann auch einfach verschiedene Sensoren, verschiedene Dinge einfach zusammenschrauben. Und dann hast du mit relativ wenig Entwicklungsaufwand hast du einen sehr leistungsfähigen und speziell oder universell einsetzbaren Roboter gebaut. Ja, also das ist eigentlich ideal.
Ja, also aber wenn man sich halt noch den Preispunkt anschaut, ja, dann wird einem auch recht klar, dass da halt wirklich viele davon verkauft werden müssen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, kann das den GPU-Markt oder den Datacenter-Markt in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise das Wasser reichen? Ähnlich ist es ja mit den Grafikkarten. Ich meine, die Grafikkarten spielen quasi keine Rolle mehr bei Nvidia. Ja? Bei AMD sind sie immer noch einer der Haupttreiber des Marktkurses auch. Aber bei Nvidia spielen die Grafikkarten einfach keine Rolle mehr. Und es ist nicht so, dass die wenig verkaufen davon. Ja? Aber es ist halt, der Preis ist halt deutlich niedriger und da musst du halt viel größere Stück zahlen, wenn du halt so einen GB200-Cluster verkaufst, der kostet halt 300.000 Dollar. Ja? Und die verkaufen halt Millionen davon. Das ist halt was ganz anderes, als wenn du, da musst du, weiß nicht, wie viel von diesen Developer-Kits du verkaufen müsstest, dass du auch nur auf 1% des Umsatzes kommst. Ja? Also das ist die Frage, ob das eine das andere ablösen wird. Ja? Mhm. Und ob sie wirklich so ein dominanter Player bleiben werden oder ob nicht dann vielleicht eben Konkurrenten wie AMD oder andere, die jetzt halt auch noch da sind, da ihnen zumindest Marktanteile in dem kleineren Segment abnehmen, weil die halt so beschäftigt sind, um im großen Segment der Data Center GPUs sozusagen präsent zu sein. Und was man auch nicht vergessen darf, und das ist auch etwas, was komplett übersehen wird, ist der Second Life Markt. Also ich habe letztens einen Artikel geschrieben, eben über diesen ganzen Second Life Markt, der irgendwann in nächster Zeit relevant sein wird, der von den Hyperscalern wieder zurückkommt. Weil was bedeutet es denn, wenn jetzt, also alle fragen sich ja, Google und Meta und Amazon, warum wechseln die denn so schnell ihre ganzen Server aus? Ja? Und das liegt einfach daran, dass die Berechnungsgrundlage für einen Hyperscaler ein ganz anderer ist als für jedes andere Unternehmen. Weil bei denen geht es einfach Leistung pro Watt und nicht Leistung pro Geld. Also es gibt keinen klassischen TCO, ja, Total Cost of Ownership, wann ist der Return und wann rechnet sich so ein GPU, sondern die haben halt nur ein Rechenzentrum, da geht halt ein Gigawatt rein und wenn ich da jetzt halt die neueste Generation von Nvidia-Chips reinstecke, habe ich halt die zweieinhalbfache Leistung für denselben Energieinput. Ja? Also ist jeder GPU, der irgendwie alt ist, ein Verlustgeschäft für die. Das heißt, sie werden sehr schnell diese Infrastruktur auswechseln. Und das ist auch der Grund, warum Nvidia wie bekloppt das Zeug verkauft. Weil natürlich die anderen immer die letzte Generation ist immer ausverkauft. Jetzt ist es aber so, dass irgendwann einmal der Ausbau der Rechenzentren sozusagen gesättigt sein wird und der Energiebedarf, also von den alten GPUs, die müssen die ja irgendwie wieder loswerden. Ja? Also solange sie irgendwie mit Software noch beschleunigen können oder optimieren können, werden diese GPUs auch noch laufen. Aber nach 2 bis 3 Jahren werden die dann wieder in den Markt zurückkommen. Und das ist jetzt genau die Phase. Also 2022 ist der Hype, wir denken immer, das ist schon ewig, ja. Aber 2022 hat das erst angefangen und zwar erst im Oktober, ja, hat dieser ChatGPT-Event hat da stattgefunden. Das heißt, es sind noch nicht einmal 3 Jahre hin, seitdem das passiert ist. Und dann hat ja Nvidia diese H100, also von dieser A100 to H100, das ist ja auch erst 2024 passiert. Das heißt, wir sind ja gerade erst in der Anfangsphase. Das heißt, in 2 bis 3 Jahren wird es die ersten Rückläufer geben von den Hyperscalern und dann wird ein komplett neuer GPU-Markt für die Enterprise-Kunden da sein. Für die zählt jetzt nämlich nicht der Leistung pro Kilowatt, sondern für die zählt Leistung pro Geld. Ja.
Ja, genau. Also das wird auch nochmal spannend sein, wie sich dann dieser Zweitmarkt dann auf den Primärmarkt oder auf den Erstmarkt auswirken wird. Ob dann dadurch vielleicht auch die Preise unter Druck geraten oder ob es vielleicht einfach zwei unterschiedliche, wie du gesagt hast, zwei unterschiedliche Prinzipien sind, die da zur Anwendung kommen oder die sozusagen Auswahlkriterien dann sind, ja.
Ja, also das wird sicher spannend. Ich meine, es müssen ein paar Dinge passieren, ja, damit dieser Second Life Markt überhaupt Traktion bekommt. Und da müssen natürlich auch die Hyperscaler mitspielen. Aber das hat auch in anderen Bereichen schon funktioniert. Ja? Also es gibt einen Second Life-Markt auch für Hitachi Storage. Ja? Mhm. Es gibt auch einen Second Life für Pure Storage. Das ist alles sehr softwarelastig, sehr firmwarelastig und viele sagen, ja, das geht eigentlich gar nicht und da gibt es viel zu große Limitierungen mit Firmware und Softwareabhängigkeiten und wenn der OEM da nicht mitspielt, dann geht das alles nicht. Das wird sich alles ändern und das hat sich auch schon geändert und es gibt auch Regulierung, die genau da entgegenwirkt. Ökodesign-Richtlinie, sage ich nur. Und das wird auch für den GPU-Markt kommen. In welcher Dimension es kommen wird, das werden wir noch merken und sehen. Aber das hat auch damit zu tun, wie sich auch die Enterprise-Kunden verhalten werden. Weil im Moment, wenn man sich die Zahlen anschaut von Nvidia, ist jetzt nur ein Bruchteil. Ich würde mal sagen, nicht einmal ein Drittel der Kunden kommt aus dem Enterprise-Segment. Und der Rest kommt aus dem Hyperscaler-Segment. Und auch nur deswegen, weil sich die großen OEMs wie Dell und HP halt hier mit Nvidia abgesprochen haben. Und auch das wird sich ändern, ja, weil wenn es Alternativen gibt, die dann nicht mehr so teuer sind und die Kunden nicht mehr diese Preise bereit sind zu zahlen, weil der Markt sich konsolidiert, na dann verändert sich auch der Markt für die OEMs.
Ist ja ein bisschen vergleichbar vielleicht auch mit dem Markt für E-Autos. Also da hatten wir ja auch zunächst einmal nur Neufahrzeuge, aber jetzt nach und nach oder immer mehr haben wir natürlich da auch einen Gebrauchtmarkt, der sich da auftut und der dann auch wieder eine ganz eigene Dynamik entwickelt und dann auch Wechselwirkung mit dem Erstmarkt entfaltet.
Ja.
Kann man, glaube ich, so ein bisschen vergleichen. Okay, also wir werden es beobachten. Ich würde sagen, damit lass uns mal überleiten zu unserer Kategorie KIs Next Topmodel. Mhm. Da haben wir nämlich auch wieder ein paar Meldungen mitgebracht. Zunächst einmal etwas aus Europa. Auch in Europa gibt es ja leistungsfähige KI-Modelle. Mitführend ist ja hier Mistral aus Frankreich. Und da gibt es die Meldung von CoreWeave, dass Mistral seine Modelle mit der speziellen KI-Lösung von CoreWeave, die übrigens auch wieder auf Nvidia-Chips basiert, 2,5-mal schneller trainiert hat und dadurch viele Monate Zeit eingespart hat. Ja, nicht schlecht, oder?
Ja, ich meine, Mistral ist, also die sind zwar jetzt nicht quasi, die spielen jetzt nicht an der obersten Liga mit, aber sie mausern sich und sie verlieren nicht den Anschluss, habe ich das Gefühl. Also es gibt immer wieder kleinere Innovationen, sei es jetzt in den also in dem Voice-Modus, oder halt auch in der Nutzbarkeit mit verschiedenen Chat-Varianten und auch in den Coding-Fähigkeiten. Also sie verlieren nicht den Anschluss und das, obwohl sie einen Bruchteil der Ressourcen haben, die ihre amerikanischen Gegenspieler haben. Ja. Und das finde ich beeindruckend, dass sie dann auch so mit so Kooperationen wie mit CoreWeave dann irgendwie so ein paar Tricks finden, um dann doch mitspielen zu können. Ja, also ich bin ein großer Fan von Mistral und ich fürchte aber, es wird sie nicht mehr lange geben. Also das ist so meine Hypothese. Ich fürchte, sie werden entweder von einem großen Player gekauft oder sie werden keine Finanzierung mehr finden. Die einzige Option, die ich sehe, wie Mistral on a long run überlebt ist, wenn der französische Staat sich in irgendeiner Art und Weise beteiligt. Und das wäre aber auch so innovationstechnisch nicht so der Bringer, weil, wie wir alle wissen, sobald die Sicherheit kommt, sinkt die Innovation und sobald der Staat sich einmischt, gibt es einfach falsche Incentives, ja, und dann hat das alles keinen Mehrwert mehr, ja.
Ja, haben wir ja auch schon an vielen Beispielen in der Vergangenheit gesehen. Ich bin mal gespannt auch, wie es bei Intel weitergeht in den USA, wo sich ja jetzt auch der Staat eingekauft hat mit 10%, mit Option auf 15%. Ob dadurch das Unternehmen innovativer wird, darf auch bezweifelt werden.
Ja, also diese Geschichte, das ist mir sowas von unbegreiflich. Aber ich meine, das ist, ich glaube, das hat eher was von mafiösen Zuständen zu tun, als mit Planwirtschaft, ja. Also sozialistische Planwirtschaft, als mit, also würde man das jetzt aus dem Kontext heraus irgendwo als Beispiel in einem Buch lesen, würde man sagen, das passiert jetzt irgendwo in Nordkorea, ja. im besten Fall, ja. Ja. Aber dass dann der amerikanische Staat sich einmischt und das Lustige ist ja, dass auch die Investoren, also in einer kapitalistischen Welt wäre das ein Signal zum Verkaufen. Aber was ist passiert? Genau das Gegenteil ist passiert. Es steigt. Und das bedeutet, dass die Investoren glauben, dass der Trump denen die Aufträge zuschanzen wird. Das heißt, er kümmert sich nicht nur um die um das Kapital, sondern auch um die Kunden.
Ja, zum Beispiel staatliche Aufträge.
Genau. Und dann bist du aber wieder in einer Planwirtschaft. Ja. Und das heißt, Innovation ist nicht gegeben. Du wirst niemals andere schlagen. Also du wirst nie ein TSMC schlagen, wenn du vom Staat genug Aufträge kriegst.
Richtig.
Also eigentlich gehört das Unternehmen einfach eingestanzt, in die Insolvenz geschickt, die Assets verkauft und dann gibt es vielleicht hoffentlich irgendein innovatives Startup oder irgendein Konsolidierer, der das dann irgendwie wieder auf die Reihe kriegt. Oder vielleicht AMD oder keine Ahnung, irgendwer, der irgendwie bei Sinnen ist. Auf jeden Fall nicht der amerikanische Staat und schon gar nicht der Trump. Ja.
Ein innovatives Unternehmen ist ja zweifelsohne Google. Und auch bei Google gab es ja jetzt eine kleine, wahrscheinlich von vielen gar nicht bemerkte Aktualisierung. Und zwar bezogen auf die neue KI-Suche, die auch als AI-Mode bezeichnet wird. Und da hieß es von Google, man habe eben das zugrunde liegende Modell für den AI-Mode einem Update unterzogen. Und das soll bessere Antworten liefern. Und es wurden auch noch ein paar Details dazu genannt. Und zwar soll das Ganze bei sogenannten Question Stems bringen, also bei bestimmten Bestandteilen von Fragen. Question Stems sind also Teile von offenen Fragen oder Multiple-Choice-Fragen. Ich muss das übrigens zugeben, ich habe das auch erstmal googeln müssen, was Question Stems sind. Ich tue jetzt hier so, als wüsste ich das aus dem Ärmel heraus, aber wusste ich nicht. Also es sind Teile von offenen Fragen oder Multiple-Choice-Fragen, die die benötigten Informationen darstellen, um dann die Frage zu beantworten. Und dazu müssen diese Formulierungen klar, präzise, bedeutsam und relevant sein. Und ein Beispiel für so ein Question Stem ist, welcher der folgenden Begriffe entspricht am ehesten einem Gebäude? Ja, also so. Und auf solche Fragen kann jetzt offensichtlich der AI-Mode besser antworten. Die Antworten sollen außerdem jetzt auch noch schlanker und einfacher zu überblicken sein und auch noch die wichtigsten Punkte am Beginn darstellen. Ja, also ich persönlich habe es jetzt noch nicht getestet, ja, auch weil man hierzulande den AI-Mode noch gar nicht direkt zumindest nutzen kann. Man kann es natürlich über Umwege tun, habe ich aber noch nicht gemacht. Aber das zeigt auch, dass Google hier bemüht ist, eben auch die Qualität der KI-Suche und der darunterliegenden Modelle zu verbessern. Ja, hast du es dir schon mal anschauen können?
Nee, also das nicht. Ich habe bei dir auf der SEO Südwest-Seite habe ich gelesen, dass das in Europa bald mal kommen soll. Aber eine Frage ist mir irgendwie in den Kopf geschossen. Würde das Problem nicht eigentlich durch dieses Query-Fan-Out-Verfahren irgendwie gelöst sein? Also, dass man da jetzt wieder was Neues bauen muss? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Query-Fan-Out macht ja auch nichts anderes, als die Hauptfrage herzunehmen und dann irgendwie zu zerstückeln. In was könnte gemeint sein, dann all diese Sachen irgendwie im Index zu schauen oder halt zu prüfen, ob da irgendein richtiger Kontext dabei ist und das dann wieder zusammenzufassen. Also was ist denn da der Unterschied? Konntest du das rausfinden?
Also bei dem Query Fanout geht es ja darum, eine Frage dann in Subfragen oder in Unterthemen aufzugliedern. Ne? Also das heißt, keine Ahnung, du interessierst dich jetzt für einen Urlaub in, sagen wir mal, Irland, ja. Und dann werden daraus eben verschiedene Unterfragen generiert. Keine Ahnung, welches sind schöne Gegenden in Irland, wo gibt's die besten Hotels, bla bla bla. Das wird dann alles sozusagen parallel abgefragt, wird dann irgendwie wieder zusammengeführt. Mit irgendeiner Magie wird dann daraus eine Antwort. Und ich glaube, also dieses Query Fanout an sich ist da gar nicht betroffen, sondern es geht bei dieser bei diesem Update von diesem Modell eher um diesen vor- und nachgelagerten Teil, also A, das Verständnis, die Interpretation deiner Frage und deiner Intention, damit das dann eben möglichst passend in Unterfragen zerlegt werden kann und eben auch dann am Schluss dieses wieder Zusammenfügen der gefundenen Informationen im Kontext auch mit den Informationen, die das Modell hat. Also ich glaube, dass dadurch dann insgesamt eine Verbesserung stattfindet. Das heißt, dieses Query Fanout ist da wahrscheinlich nur indirekt betroffen. Wäre jetzt mal so meine Vorstellung dabei.
Ja, das ist ja, ich glaube, Sie haben ja angekündigt vor ein paar Monaten, dass Sie ja hier in diesem AI-Mode dieses Gemini also von 1.5 auf Gemini 2 umgestiegen sind. Vielleicht heißt das ja, dass sie jetzt auf 2.5 schon gegangen sind, ne?
Genau, das kann sein.
Mhm. Und dann wäre das natürlich eine ziemliche Steigerung. Aber was auch eine Steigerung war, ist Nano Banana.
Ja, das hört man heutzutage ziemlich oft. Aber was ist denn das?
Ja, Nano Banana, das war lustig. Also Nano Banana war ein Modell in Hugging Face, hat einfach irgend so ein Typ ein neues Modell reingestellt, hat er genannt Nano Banana, und das war ein Image-Modell, also eine Bilder-KI. Und alle waren wie aus dem Häuschen, ja, weil dieses Modell einfach bei gewissen Dingen so, so gut war, dass alle gesagt haben, okay, das ist jetzt wirklich ein Game-Changer. Ja. Und zwar war das Modell so eine Art Profi-Adobe-Nutzer. Ja. Das heißt, du hast einfach von bestehenden Bildern konntest du einfach Dinge verändern, die vorher nicht geklappt haben. Weil jeder, der da schon mal mit dem Bildmodell von OpenAI probiert hat, wenn du da ein Bild reinstellst und du sagst, ja, verpass mir bitte einen Irokesen, dann schaut dein Gesicht nachher aus, als wärst du beim Hamster. Oder schaust du ganz anders aus, ja. Also du bist merklich verändert, also man erkennt dich zwar noch, aber du schaust nicht mehr so aus wie auf dem Bild. Und dieses Nano Banana, das hat tatsächlich quasi die Konsistenz von deinem Gesicht und von deinem Bild irgendwie beibehalten und hat aber nur die Dinge verändert, die du ihm gegeben hast. Und haben schon die ersten vermutet, okay, das kann eigentlich nur Google sein, die da dahinter stecken. Ja? Und dann haben schon die ersten Google-Entwickler irgendwelche Bananen in X einfach gepostet. Und dann war klar, Nano Banana ist Google DeepMind. Und heißt jetzt, ist jetzt gelauncht und heißt jetzt Gemini 2.5 Flash Image. Hast du schon ausprobiert?
Noch nicht, aber ich bin jetzt wirklich heiß, das auszuprobieren. Und ich habe mir ja auch nie Photoshop geleistet. Ja, aber ich meine, jetzt gibt's ja eine gute Alternative mit diesem Modell offensichtlich dazu. Man muss ja sagen, also ich bin sehr begeistert von Googles Modellen, was Image-Generierung angeht. Ja, also jetzt, ohne dass ich jetzt Nano Banana kenne, aber ich benutze sehr, sehr gerne jetzt aktuell auch Gemini, um Bilder zu erzeugen. Also erstens finde ich die Qualität der Bilder ist fast unschlagbar. Und zweitens, das geht so schnell. Also wenn ich jetzt vergleiche GPT und Gemini, bei Gemini hast du das Bild in 10 Sekunden, ja. Und bei GPT warte ich teilweise über eine Minute. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Das stimmt. Also ich halte es auch nicht mehr aus, bei ChatGPT irgendwie Bilder zu erzeugen. Wie du dann siehst, das ist wie bei diesen Nadeldruckern, ne? Ja. Also Zeile und dann wird es teilweise schärfer und dann wird es wieder unscharf, dann wird es wieder schärfer und dann bist du fertig und denkst, oh, das Gesicht ist mir eingeschlafen dabei. Und Nano Banana ist sogar noch viel schneller. Also das ist jetzt richtig flott. Und es ist also erstens mal das ganze Textthema ist jetzt auch nochmal viel besser. Also es ist wirklich richtig gut. Mhm. Aber ich habe schon viel herumgespielt. Also so einfache Dinge. Also ein Fall, ich habe für eine Doku, habe ich so Screenshots gehabt komplizierten Systemen, also von großen EMC-Maschinen und alten IBM-Mainframes und halt so Dokumentationen erstellt mit Screenshots. Jetzt ist aber das Problem, wenn du diese Screenshots verwendest, dann hast du halt IP-Adressen und hast du irgendwie Seriennummern und sonstiges Zeug in diesen Screenshots drinnen. Und das war bis jetzt immer, wenn wir so eine Doku gemacht haben, was extrem mühsam, das irgendwie zu anonymisieren, dann musst du irgendwie diese Sachen weglöschen oder ausgrauen oder verschwimmen oder was auch immer. Und jetzt gebe ich das einfach den Screenshot in Nano Banana, sag, anonymisier mir das. Und ändere bitte die Seriennummern, ändere den Servernamen und IP-Adressen. Und zack, prack, funktioniert. Und es dauert 15 Sekunden, ja. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, also beispielsweise er hat irgendwas übersehen, irgendeine Seriennummer, die noch irgendwie im Namen von irgendeinem File zum Beispiel drinnen ist, dann sagst du, hey, in dem File ist die Seriennummer drinnen, such bitte den Teil raus und ändere den. Und der macht das, ja.
Unglaublich. Also,
das ist wirklich ein cooler Use Case, hat mir viel Zeit gespart. Und ein anderer Use Case, den ich jetzt auch probiert habe, ist, also natürlich sich selber, ja. Also ich habe mir verschiedene Frisuren verpasst, wie ich mit Chiro aussehe, wie ich mit Seitenscheitel, Mittelscheitel, lila Haaren, rosa Haaren und im Bikini ausschaue.
Und was war dein Favorit?
Natürlich der Bikini.
Natürlich.
Nein, aber so, man kann sich halt tatsächlich, also man kann sich das Doppelkinn wegmachen lassen, man kann sich irgendwie schlanker, muskulöser, also teilweise ist es fragwürdig. Ich habe zum Beispiel ein Bild von einem Kollegen reingegeben und wollte ihn so ein bisschen, frotzeln, ja, also ärgern auf Deutsch, ja.
Das kann man im Deutschen auch sagen übrigens.
Okay. Ja. Und habe halt gesagt, ja, nimm das Bild und mach den jetzt schlanker und muskulöser. Und dann war das Bild halt, also er war normal im Business Outlook, ja, und im schlanker und muskulöser war es dann so, hat er so das T-Shirt hoch und waren so diese Muckis zu sehen, wie so einer Boyband, ja, aus irgendeinem fast Porno-Magazin, ja. da habe ich gedacht, okay, wenn jemand sagt, muskulöser Bauch bei Männern, dann muss man den wohl zeigen, ja. Das war ein bisschen so dubios, so not safe for work, ja.
Wo kann man das denn benutzen? Also kann ich da ganz normal über Google Gemini gehen oder wie kann ich auf Nano Banana zugreifen?
Ganz normal, das heißt, es ist das Image-Modell, du gehst einfach auf Google Gemini, brauchst den Pro-Account, also den normalen Account, und dann wählst du einfach Gemini 2.5 Flash. Mhm. Und wenn du auf Image klickst, verwendet er das 2.5 Flash Image. Ja.
Ach so, da, okay. Also ich muss jetzt nicht irgendwie explizit irgendwo nach Nano Banana suchen, sondern ich nehme 2.5 Flash. Okay. Ja, dann weiß ich schon, was ich heute Nachmittag mache.
Genau. Dich hübschen, aufhübschen.
Ja, nicht, dass es nötig wäre, aber vielleicht geht es ja noch ein bisschen besser.
Genau. Also das geht tatsächlich, also wenn du irgendein Fucked-up-Bild von dir hast, dann sagst du, okay, mach mir jetzt ein Business-Foto draus, ja, ja. Mit schönem, Glasgebäude im Hintergrund, ja. Oder Blümchen oder was auch immer. Das geht wirklich gut und richtig schnell und schaut sehr professionell aus. Wie so ein professioneller Adobe-Guru, also so ein Adobe-Typ. Ja?
Wahnsinn, okay. Mhm. Ja, spannend. Ja? Also ich mag ja solche Sachen, so rumexperimentieren mit neuen Produkten, neuen Features. Und gerade in dem visuellen Bereich ist natürlich prima, wenn es da wieder was Neues gibt. Ja, schön. Also auch vielleicht für alle, die jetzt zuhören, nehmt euch mal nichts vor in nächster Zeit, sondern erstellt mal ein paar schöne Business-Fotos.
Genau. Oder was auch immer für Fotos.
Ja, genau.
Ich habe auch nicht die Grenzen herausgefunden.
Nein, na klar. Aber das ist wirklich etwas, da kann man, glaube ich, Zeit drauf verwenden. Apropos Zeit drauf verwenden. Wir hätten jetzt eigentlich noch ein Schwerpunktthema vorbereitet, aber wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde. Deshalb wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir sagen, wir haben heute eigentlich schon ziemlich viel Infos rübergebracht, finde ich. Das heben wir uns mal auf für eine der nächsten Ausgaben. Was hältst du davon?
Das halte ich für eine sehr gute Idee, zumal das Thema nicht davon läuft.
Richtig. Das ist ja eins, das wird eher noch wichtiger werden in nächster Zeit. Wir sagen jetzt noch nicht, was es ist, aber ihr dürft gespannt sein.
Genau.
Ja.
Es gibt übrigens schon zwei solcher Themen, die sich schon Wochen hinzögern und die wir schon als Hauptthema verwenden wollen, aber es noch nicht geschafft haben.
Ja.
Aber eines davon, das verrate ich gleich, ist Quantencomputer. Mhm. Also wir werden ein Schwerpunktthema mit Quantencomputing machen. Ich werde dazu auch noch ein bisschen was online stellen für alle, wenn sich irgendwie vorbereiten möchte oder das irgendwie auch in gelesener Form haben will, weil es tut sich wirklich sehr viel, also beziehungsweise medial tut sich sehr viel im Quantencomputer-Umfeld und wir haben immer das Gefühl, dass sich jeden Augenblick die Welt schlagartig verändern wird, wie es mit ChatGPT auch passiert ist. Aber ich kann schon mal versprechen, mit Quantencomputern wird das nicht der Fall sein. Also nicht aus dem aktuellen Forschungsstand. Aber damit wir mal ein bisschen Nägel mit Köpfen machen und erklären, wie funktioniert es genau und was sind die unterschiedlichen Forschungsrichtungen, was sind die Barrieren, was sind die Hürden, damit man das auch ein bisschen, wenn man den News liest, in den Kontext kriegt. Da wollen wir ein Deep Dive-Thema draus machen. Und ich werde das auch nochmal auf der Hardware-Wartung.com-Seite auch nochmal zusammenschreiben. Das wird sicher ein längerer Artikel. Also das solltet ihr euch dann wahrscheinlich eine halbe Stunde Zeit nehmen zum Lesen. Aber ja, also das können wir schon mal ankündigen. Aber dann sage ich schon mal von meiner Seite vielen Dank, dass ihr da wart. Und danke, Christian, dass du da bist und wir das zusammen machen können. Ich wünsche euch schon mal eine wunderbare, schöne Woche. Ihr könnt uns gerne bewerten und oder auch uns anschreiben, wenn ihr andere Themen auch noch besprochen haben wollt. Einfach mich oder den Christian auf LinkedIn anschreiben oder auf allen Medien, die ihr halt so findet. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche und tschüss.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite noch an dich, Yusuf. Und diese letzte Woche, unsere Ausgabe, unsere Episode hat mir sehr gefehlt. Schön, dass wir heute wieder zusammen aufnehmen konnten. Und wie so oft hat sich oder haben sich im Laufe unseres Gesprächs auch wieder viele neue Ideen ergeben. Das heißt, die Ideen gehen uns nicht aus, wie man sieht. Eher ist es so, dass unser Backlog immer größer wird. Aber wir picken für euch natürlich auch immer die interessantesten, wie wir hoffen, interessantesten Sachen raus. Und ja, damit möchte ich mich auch verabschieden von euch allen. Yusuf hat es ja schon gesagt, Bewertungen sind willkommen, auch Feedback jeglicher Art. Schreibt uns gerne. Und ansonsten sage ich einfach, ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.